Ja, wie Sie sehen, ich habe mich gerade noch mit der Technik ein bisschen rumgeschlagen. Wir wollen heute eine Verbesserung bringen, ein bisschen visuell auch, dass Sie sich das besser vorstellen können. Aber es ist nicht so ganz einfach. Gestern haben wir erstmal erklärt auch Abhidhamma, um was es da geht, was im Abhidhamma gelehrt und erklärt wird. Und das sind die Wirklichkeiten oder Realitäten. Und die habe ich in dieser Tabelle zusammengestellt. Jetzt muss ich sie bloß wieder nach oben kriegen irgendwie. Nochmal eine Definition von Abhidhamma. Abhi und Dhamma, die höhere Lehre. Und diese Arten der Wirklichkeit jetzt. Im Abhidhamma werden sowohl die konventionelle Wirklichkeit gelehrt, als auch die letztendliche. Stehen aber mit einer Ausnahme, Nibbana natürlich, sind es alles bedingte Wirklichkeiten. Es ist mühsam, nein. Plötzlich weg. Ja, ich habe nur eine Hand, das ist auch das Problem. How to do with one end.
Maybe we get you a microphone stand.
Ja, bitte. So, also die Welt der bedingten Wirklichkeiten. Hier ist leider die Darstellung der Pali-Sonderzeichen nicht realisiert, weil wir das jetzt ziemlich kurzfristig gemacht haben auf diesem Laptop. Sankata heißt das, wo dieses Kästchen, dieses Quadrat ist. Und die unbedingte Wirklichkeit im Gegensatz dazu Asankata. Die bedingte Wirklichkeit setzt sich zusammen aus der konventionellen Wirklichkeit, Samuti, Satcha, oder das sind die Konzepte, Panyati. Und dort können wir unterscheiden. Ja, wunderbar, jetzt kriege ich noch ein Standmikrofon, dann habe ich die beiden Hände frei, um diesem Computer Herr zu werden. Schauen, ob es dann klappt oder auch nicht. So, versuchen wir es mal. Wir sind also in dem Bereich bedingte, jetzt probiere ich mal, wie es ja markieren kann, bedingte Wirklichkeiten, Sankata. Alles, was wir normalerweise erfahren und erleben können, ob im Alltag oder in der Meditation, ist bedingt, sind bedingte Phänomene. Und hier unterscheiden wir die konventionelle Wirklichkeit, ja, Samuti Satcha oder die Konzepte sind das. Konzepte sind das, was wir ja eigentlich an Interpretation reinlegen, was uns anerzogen, angewöhnt worden ist. Wie zum Beispiel, wenn wir unterscheiden Mann und Frau oder Hund und Katze oder Tisch, Stuhl, Buch, Computer und so weiter. Das ist nicht das, was wir eigentlich wirklich mit unseren Sinnen erfahren. Da ist schon die geistige Interpretation dabei, unsere Vorstellung. Und hier unterscheiden wir einmal Nama Panyati, das ist der Name von einem Ding, einer Person. Wenn ich sage Karen hier, dann kennen sicher viele die Karen. Das ist der Name, das ist ein Namenskonzept. Das wurde irgendwann mal festgelegt, den Namen hat sie gekriegt und wir wissen das. Aber was wir mit diesem Konzept, mit diesem Namen meinen, das Ding oder in diesem Fall die Person, die dahinter steht, die wir damit bezeichnen, das ist Atta Panyati. Das Ding, würde Atta heißt Ding, das Ding-Konzept könnte man es übersetzen. Und es ist wieder ein Konzept, weil die Person, wenn wir Karen sagen, die wir damit meinen, sehen wir wieder als Konzept, als was Dauerhaftes. Wir haben eine feste Vorstellung, wer Karen ist und wie sie ausschaut. Und entspricht aber nicht ganz der Wirklichkeit. Moment, jetzt müsste es so runtergehen. Nee, so nicht. Dann vielleicht so. Die, gute Idee, danke. Die andere Ebene der Wirklichkeit ist die letztendliche Wirklichkeit, manchmal auch absolute Wirklichkeit oder Realität genannt. Hier Paramatta Satcham. Und die wird im Wesentlichen im Abhidhamma erklärt. Letztendlich bedeutet hier nicht, wohlgemerkt, dass wir wirklich etwas gefunden haben, etwas Dauerhaftes, an das wir uns festhalten können, was Unveränderliches mit einem Kern, sondern letztendlich bedeutet, wann immer dieses Phänomen auftritt, es hat dieselben Eigenschaften. Ärger fühlt sich eben immer wie Ärger an und nicht wie Freude oder Liebe. Und heiß fühlt sich heiß an und nicht hart oder bewegend oder so. Und bei diesen letztendlichen Wirklichkeiten wird im Abhidhamma unterschieden. Das erste, also erstmal Grobklassifikation Nama und Rupa. Nama ist alles, was mit Geist zu tun hat, alles Geistige oder Psychische. Und Rupa ist Körper oder Materie, physikalische Eigenschaften. Und da ganz rechts steht noch Nibbana ohne Kommentar. Das ist das Einzige, was nicht bedingt ist, das ist Asankata. Nibbana ist kein unbeständiges Phänomen, was irgendwie verursacht und bedingt ist. Wir können es auch nicht erzeugen. Es ist eine Realität, die wir erfahren können. Und jetzt feinere Unterteilung, vor allen Dingen Nama interessiert uns ja üblicherweise, unser Geist. Im Bereich Materie ist auch hier im Westen, denke ich, unsere Naturwissenschaft relativ weit fortgeschritten. Das ist nicht immer dann so interessant, mir geht es jedenfalls so, aber der Bereich Geist. Und hier wird unterschieden Chitta, Bewusstsein, haben wir gestern versucht zu klassifizieren, zu erklären im Schnelldurchgang, und Chitta-Sika, die Geistesfaktoren oder Geisteszustände, geistigen Eigenschaften. In diesem Bereich würden die Gefühle, die Emotionen auch gehören. Schauen wir mal noch ein bisschen weiter. Ja, hier ist zum Schluss in der Tabelle, habe ich noch aufgeführt, dass die Konzepte hier links von der konventionellen Wirklichkeit Objekte für die Samatha-Meditation sind. Denn Konzepte können wir lange halten sozusagen. Die vergehen nicht so, die sind noch nicht so flüchtig. Während Objekte für die Vipassana-Meditation sind die letztendlichen Wirklichkeiten. Alle eigentlich, die Bedingten, da geht es darum, die charakteristischen Eigenschaften zu erkennen, nicht nur vom Kopf her zu verstehen, sagen, ja, habe ich doch schon verstanden, abgehakt, sondern wirklich tief selber zu erleben. Nur das ist wirklich transformierend. Und diese universellen Eigenschaften sind Anicca, Dukkha, Anatta. Anicca ist die Unbeständigkeit, Dukkha das, die Leidhaftigkeit oder das Unbefriedigende. Und Anatta ist das Nicht-Ich, Nicht-Selbst, Nicht-Seele, was sich äußert als unkontrollierbar. Und diese Phänomene sind eben Objekte für die Vipassana-Meditation und das kommt dann morgen noch ein bisschen mehr im Detail. Und Nibbana kann man natürlich auch als Objekt nehmen, wenn man denn so weit ist, wir wahrscheinlich noch nicht. Dann kann es auch ein Objekt des Geistes sein. Aber nur in speziellen Arten von Bewusstsein, wie wir gestern besprochen haben, in den überweltlichen Arten von Bewusstsein. Vielleicht noch, ist jetzt nicht auf der Tabelle, ganz einfach erklärt, was ist der Unterschied zwischen Geist und Körper oder Geist und Materie. Materie, was Materielles, ist zum Beispiel der Stuhl, wo er drauf sitzt, oder das Meditationskissen hier. Weiß das Meditationskissen, dass ich drauf sitze? Und spürt es vielleicht den Druck und tut ihm weh, weil ich so schwer bin? Natürlich nicht, es ist nur Materie. Materie kann nicht wissen, kann nicht erkennen. Es kann nur der Geist. Ich bin ein Lebewesen aus Geist und Körper. Und wenn ich denn aufpasse, achtsam bin, kann ich wissen, dass ich auf dem Kissen sitze. Und kann wissen, wie sich das anfühlt. Ob hart oder weich zum Beispiel. Das kann nur der Geist, der Körper nicht. Aber Körper, alles Körperliche, Materielle, kann Objekt für den Geist sein. Dafür ist es geeignet. Aber wir haben auch nicht nur materielle Objekte für den Geist, auch wichtig. Der Geist kann sich alles zum Objekt nehmen, wir können alles beobachten, uns von allen Phänomenen bewusst sein. Und warum ist es so wichtig, Geist und Materie überhaupt versuchen zu verstehen und auseinanderzuhalten? Das wird eigentlich in der Vipassana-Meditation gelehrt. Haben sicher schon einige gehört, dass die Vipassana-Lehrer da sehr viel Wert drauf legen. Es ist nämlich eine Vorstufe der Einsichtsstufen. Manche rechnen es auch schon zu einer Einsichtsstufe, da gibt es verschiedene Arten der Zählweise, der Klassifizierung. Aber es steht auf jeden Fall ziemlich am Anfang, Nama Rupa Pariccheda Jnana nennen wir das, die Unterscheidungsfähigkeit, was ist Nama, also Geist, und was ist Rupa, Körper oder Materie. Das können wir nicht überspringen, dieses Wissen, diese Einsicht. Das ist eine wichtige Sache und darauf aufbauen können sich dann die anderen Einsichts- oder Erkenntnisstufen entwickeln, die dann letztendlich bis zur Erleuchtung führen. Ja, das hatte ich eigentlich gestern auch schon gesagt, dass das den Khandas entspricht, die wir bei den Sutten eher haben. Die fünf Khandas, aus denen wir zusammengesetzt sind, da finden wir auch Geist und Materie drin, in einer bisschen anderen Klassifizierung. Gestern haben wir auch Bewusstsein versucht zu klassifizieren, zu erklären. Und jetzt brauche ich schnell wieder Hilfe für das andere Bild. Wir haben ein buntes Bild. Where's the other chart with the colorful points?
It's not in this page.
Yeah.
Is it this kind of thing?
No. It's a separate with several colored dots. Huh? Oh, you did not put it here? Okay.
Okay.
Okay, das wurde vergessen. Ich habe aber Sehen, seht ihr zwar nicht so gut, aber ich kann es vielleicht doch mal schnell zeigen. Einen vergrößerten Ausdruck davon, dass ihr ungefähr eine Vorstellung habt, um was es da geht. Ja, kann man machen. Schon ein bisschen Gebrauch, mit Gebrauchsspuren. Das sind die 89 oder 121 Arten von Bewusstsein. Jeder bunte Punkt entspricht einem Bewusstsein, einer Bewusstseinsart. Und wir haben hier gleichzeitig auch... Ja. Danke. Wir haben hier auch Farben gewählt, und zwar nach den Gefühlen. Gefühl wird im Buddhismus unterschieden, eigentlich meistens in drei Kriterien, nämlich angenehmes Gefühl, unangenehmes und neutrales oder indifferentes Gefühl. Alles, was hier rot ist, ist mit angenehmem Gefühl verbunden, also ziemlich viel. Alles, was blau ist, ist neutral, auch recht viel. Und unangenehm ist nur das Grüne, eigentlich recht wenig. Und trotzdem erleben wir es so häufig. Das ist nämlich nur, wie wir gestern gesagt haben, in den beiden Dosa Mula Chittas, in den beiden Bewusstseinsarten, die in Hass oder Aversion wurzeln. Und hier noch ein grünes Quadrat, das bedeutet körperlich unangenehmes Gefühl. Und das ist ein Resultat von Karma, wie wir gestern gesehen haben. Rot wäre ein angenehmes Gefühl, auch als Resultat von Karma, das Körperbewusstsein, wenn wir eben durch irgendwas berührt werden und es tut weh, Schmerzen, geschlagen werden und so weiter, wäre Resultat von unheilsamem Karma mit unangenehmem Gefühl. Und wenn es ein angenehmes Körpergefühl ist, ist es ein Resultat von heilsamem Karma. Und in den verschiedenen Spalten, Rubriken ist dann die Einteilung aufgezeigt. Sie können das jetzt natürlich nicht genau sehen. Die Grobeinteilung oben nochmal, was ist weltlich, was ist überweltlich. Überweltlich wäre hier auf der rechten Seite. Wir halten uns normalerweise im weltlichen oder immer im weltlichen Bereich auf, solange wir noch keine Erleuchtung erfahren haben. Und dort wird unterteilt Kama Vachara, das ist der Sinnesbereich, alles was mit unserer Sinnestätigkeit zu tun hat. Und der Bereich Mahagata, das ist, wenn wir erfolgreich Samatha praktizieren und die Jhanas, die meditativen Vertiefungen erreichen. Immer wieder andere Bewusstseinsarten. Und im Bereich der Sinnesphäre wird vor allem unterschieden, was ist unheilsam, das ist die erste Spalte, nämlich alles, was in Gier, Hass oder Verblendung wurzelt. Was ist heilsam, alles, was in den Gegenteilen wurzelt, kann man sagen, was die gegenteiligen Zustände betrifft. Und dann gibt es noch die wurzelfreien und Arten von Bewusstsein, die entweder Karma-Resultat sind oder nur funktional. Das haben wir versucht, gestern ein bisschen zu erklären. Gehe ich jetzt nicht mehr im Detail drauf ein, sonst wird es für einige langweilig. Danke. Nochmal, was ich vielleicht noch dazu sagen wollte. Ja, also Geist ist wichtig, setzt sich immer zusammen aus Bewusstsein und Geistesfaktoren. Sie entstehen zusammen, sie vergehen zusammen, sind sehr kurzlebig, sehr flüchtig und entstehen auf derselben Sinnesgrundlage und haben dasselbe Objekt. Bewusstsein ist ständig vorhanden, also nicht wie im Westen, wo wir sagen, da ist jemand bewusstlos oder liegt im Koma. Da geht der Westen eher davon aus, dass kein Bewusstsein da ist. Im Buddhismus ist auch da Bewusstsein da, immer. Es sind nur subtilere Arten von Bewusstsein, nämlich Bhavanga nennen wir das, oder Lebensstrom. Das ist eine subtile, sehr passive, ruhige Art von Bewusstsein. Die ist auch im Tiefschlaf da, wenn wir keine Träume haben und eben auch, wenn wir angeblich bewusstlos sind. Und dieser Bewusstseinsstrom, der geht eigentlich das ganze Leben hindurch, begleitet er uns sozusagen. Aber es ist wie ein echter Strom, ein Fluss, in dem das Wasser durchläuft. Wenn wir genau hinschauen würden, würden wir nämlich sehen, das Wasser oder die Wassermoleküle sind nicht immer dieselben, die da durchlaufen. Heute und am nächsten Tag läuft da anderes Wasser den Fluss hinunter. Schaut für uns aber immer gleich aus. Wir sagen immer, das ist der Main, der Rhein, die Isar, was auch immer. Isar, Rhein, Main, das wären Konzepte. Und wenn wir eben genau tief hinschauen, exakt hinschauen, würden wir sehen, nein, das ist unterschiedliches Wasser, was dort fließt. Jeden Moment anderes Wasser. Und genauso ist es beim Bewusstsein. Es wirkt oder schaut aus, als ob es eine Kontinuität wäre oder ein Bewusstsein. Aber in Wirklichkeit sind es viele kurze, kleine Bewusstseinsmomente, die aufeinander folgen, lückenlos folgen. Und deswegen wirkt es wie ein Strom. Und dieser Strom, der ist nicht mal durch den Tod zu stoppen. Im Tod, also nach Theravada-Auffassung, gibt es auch keinen Zwischenraum zwischen einem Leben und dem anderen. Das Bewusstsein geht ständig, fließt ständig weiter, entsteht und vergeht immer wieder. Es erfolgt nur im Sterbeprozess, im Tod, trennt sich erstmal, könnte man sagen, Körper und Geist, fällt auseinander. Im Körper wissen wir eher, was passiert, kann man eher beobachten, wie der verfällt. Beim Geist wird eher spekuliert und gehofft oder befürchtet, was da passiert. Aber dem Abhidhamma nach erfolgt sofort wirklich von einem Bewusstseinsmoment zum anderen Wiedergeburt. Natürlich nicht als fertiger Mensch zum Beispiel, sondern eher vergleichbar mit der Konzeption, mit dem allerersten Moment in der Zeugung, wo ein neues Lebewesen entsteht, der allererste Punkt sozusagen von einem neuen Lebewesen. Also Bewusstseinsstrom geht nicht nur durch ein Leben, sondern durch all unsere Leben. Von anfangsloser Zeit, sagt der Buddha, wir können eigentlich keinen Anfang finden, wann es begonnen hat. Es ist auch müßig, darüber nachzudenken, wir sind hier und jetzt und sollen jetzt unsere Aufgabe erledigen. Und geht normalerweise auch mehr oder minder unendlich weiter, es sei denn, wir schaffen die Erleuchtung, das Erwachen, die Befreiung. Dann kommt dieser Geistesstrom oder Bewusstseinsstrom beim Tod eines Erleuchteten zum Verlöschen. Ja, gestern haben wir also im Wesentlichen Bewusstsein klassifiziert nach den Aspekten. Ist Bewusstsein karmisch wirksam und wenn, dann eben unheilsam wirksam, das war die erste Spalte hier, oder karmisch heilsam wirksam, oder sind die Bewusstseinsarten schon ein Karma-Resultat oder sind sie nur funktional? Das waren so im weltlichen Bereich die wichtigsten Aspekte, nach denen wir klassifiziert haben. So wird es auch traditionell erstmal dargestellt. Jetzt ist aber auch noch eine andere Art der Einteilung wichtig oder nützlich, nämlich nach Funktionen. Die verschiedenen Bewusstseinsarten haben auch verschiedene Funktionen im geistigen Prozess. hole ich doch mal das, wenn ich den schaffe, diesen Prozess hier. Ja. Sprechen wir als erstes mal den Sinnestor-Prozess. Tor nennen wir im Abhidhamma die ja, Sinnesorgane, aber auch das Geist-Tor, durch die eigentlich Informationen in unser Bewusstsein kommen oder in uns eindringen. Informationen von außen, sichtbare Informationen kommen natürlich durch unser Auge, durch unser Augentor. Geräusche, Töne kommen durch unser Ohrentor und so weiter. Und Gedanken, Fantasien, Pläne, Ideen kommen durch das Geisttor. Aber es können auch durch das Geisttor die Erinnerungen kommen an das, was wir gerade gesehen haben oder was wir gestern oder letztes Jahr gesehen haben, gehört haben und so weiter. Die ersten, also dies hier ist ein Sinnestorprozess, in dem Spezialfall ein Augentorprozess. Hier soll also erklärt werden, wie entsteht Sehen, wie nehmen wir ein sichtbares Objekt wahr. Voraussetzung dazu ist, dass wir eine Sinnesgrundlage, nämlich das Auge haben, was Gesundes oder eben eine Brille aufhat, wie bei mir, dass man sehen kann. Ein Objekt muss vorhanden sein, ein sichtbares Objekt. Licht muss noch vorhanden sein dazwischen und Aufmerksamkeit. Und ja, vielleicht mache ich erstmal ein einfaches Beispiel, dass ihr eine Vorstellung habt. Das ist so ein Prozess. Klassisch in den alten Kommentaren wird immer ein Beispiel mit ein Mangobaum und einer Mangofrucht gebracht. Gut, bei uns gibt es die jetzt nicht, aber wir können auch einen Apfelbaum nehmen. Können wir uns eher vorstellen und stellen uns vor, wir schlafen jetzt tief unter einem Apfelbaum, liegen im Schatten und ja, schlafen. Was ist, wenn wir schlafen ohne Träume? Wir haben Bhavanga-Chittas. Diese Art von subtilem Bewusstsein, hier sind sie mit B am Anfang bezeichnet, es sind karmische Resultate, die aus dem Vorleben eigentlich stammen und mit einem Objekt, was auch aus dem Vorleben vom Todesprozess übernommen worden ist. Also schlafen, schlafen und plötzlich fällt ein großer, reifer Apfel vom Baum direkt neben unserem Kopf, bumm, auf den Boden. Sehen wir sofort, dass das ein Apfel ist? Nee, so schnell geht es nicht. Das ist auch ein Prozess. Wir müssen erstmal ja, die Augen aufmachen. Es geht auch nicht plötzlich. Wir waren in einem Tiefschlaf. Also wird es erstmal zum leichten Schlaf übergehen. Der Schlaf wird sozusagen erschüttert, bis wir aufwachen. Dann müssen wir die Augen aufmachen. Dann sehen wir, können einen Apfel sehen. Aber um wirklich zu verstehen, dass es ein Apfel ist, was das ist, werden wir, wenn wir uns nicht sicher sind, strecken wir die Hand aus und greifen den Apfel. Wir nehmen ihn sozusagen auf, wir, ja, das langt. Als nächstes untersuchen wir ihn, schauen ihn an, ist er wurmig, ist er faulig. Vielleicht ein bisschen drücken, riechen, ist er okay oder nicht. Dann entscheiden wir geistig, aha, der ist okay, der ist gut, der ist reif, nicht wurmig, nicht faul. Und dann beißen wir rein und genießen es. Dann schmeckt er uns hoffentlich oder auch nicht. Und wenn wir aufgegessen haben, haben wir noch kurze Zeit den Nachgeschmack im Mund. Das Süßliche, das Süß-Säuerliche vom Apfel, bis auch das vergeht und dann können wir weiter schlafen. Also auch ein Prozess, der abläuft. Oder ein anderes Beispiel, wenn ein Besucher kommt, wir sind zu Hause, in unserer Wohnung, in unserem Haus, und es klingelt an der Türglocke. Wissen wir sofort, wer da ist? Wir können uns darüber freuen oder ärgern? Auch nicht. Wir werden erstmal, vielleicht haben wir auch geschlafen oder gelesen oder was auch immer, wir werden erstmal sozusagen aufgeschreckt, die Glocke hat er geläutet, und müssen zur Tür gehen und die aufmachen. Erst dann können wir sehen, wer steht denn vor der Tür, wer ist es. Dann werden wir ihn empfangen, sozusagen reinbitten, kommen Sie doch bitte rein. Wir werden nachfragen, überprüfen, warum kommt derjenige. Wie kommt es, dass Sie mich besuchen, was gibt's? Was haben Sie auf dem Herzen oder was wollen Sie verkaufen? Was auch immer. Und dann entscheiden wir, aha, ist uns der Besucher willkommen oder was machen wir mit dem, wollen wir schnell wieder loswerden oder ist es ein Freund, der in guter Absicht kommt und trinken wir zusammen Tee oder was auch immer und genießen eben das Zusammensein, bis er wieder geht, alles erledigt ist. Dann behalten wir ihn noch kurz im Gedächtnis, wenn er schon zur Tür draußen ist, haben noch sozusagen so einen Nachklang, das geistige Bild von ihm, bis auch das vergessen ist und wir wieder schlafen oder lesen oder irgendwas anders machen. Also auch ein Prozess mit dem Besuch. Und analog ist es beim Geistesprozess, wie unser Geist arbeitet. Hier zuerst die mal schauen, ob ich das markieren kann. Hier geht es eigentlich los, wo nummeriert ist, 1 bis 17. Ein Bewusstseinsprozess an einem der Sinnestore, also Auge, Ohr, Nase, Zunge, Körper, besteht immer, das wird euch jetzt willkürlich vorkommen, aus 17 Bewusstseinsmomenten oder Arten von Bewusstsein. Warum 17? Weil die Lebensspanne, die Lebensdauer eines materiellen Objektes, wie hier eines sichtbaren Objektes, 17 Mal länger ist als der Geist. Das kann man oder sollte man vielleicht erstmal akzeptieren oder vertrauen, dass das stimmt. Es macht im Laufe des Abhidhamma, wenn wir das studieren oder auch selber praktizieren, sehr viel Sinn und irgendwann kommt man dann zu einem Schluss, ja, stimmt wohl schon. Und wir fangen hier, also zuerst Tiefschlaf oder was auch immer, der Prozess beginnt bei Nummer 1. Ja. Das ist das Bhavanga, die Erklärung ist jetzt ein bisschen unterhalb, mal schauen, ob ich die auch noch drauf kriege. Das durchgelaufene Bhavanga, nämlich wir sind ja so im Tiefschlaf, wenn plötzlich ein sichtbares Objekt da ist, sich präsentiert, wachen wir nicht sofort auf. Der Geist ist so schnell, da läuft einfach nochmal ein Geistesmoment von Bhavanga durch sozusagen, mit dem gar nichts passiert. Der nächste Geistesmoment ist das vibrierende Vibhanga. Hier wird sozusagen unser Tiefschlaf erschüttert. Das Bewusstsein vibriert. Als nächstes dann wird Bhavanga angehalten, gestoppt, Tiefschlaf beendet. Zu was ich noch nichts gesagt habe, hier drunter fällt euch vielleicht auf, überall 3 so kleine Punkte unter jeder Art von Bewusstsein oder Kringel. Das sind die 3 Submomente eines jeden Bewusstseins. Jedes Bewusstsein hat einen Submoment, wo es entsteht, aus dem Nichts heraus sozusagen. einen Submoment, wo es existiert oder anhält, und einen Submoment, wo es vergeht, wieder verschwindet. Es wird auch verglichen, wie wenn man einen Stein oder gegen einen Ball hochwirft. Das Hochsteigen würde dem Entstehen entsprechen, das Runterfallen dem Vergehen. Und logischerweise muss dazwischen ein Punkt, ein kleiner Moment sein, wo praktisch der Stein oder der Ball, bevor er umkehrt, stehen bleibt sozusagen. Und das ist der existierende Submoment hier. Das wird unterschieden, weil zu diesen verschiedenen Submomenten verschiedene Dinge passieren. Es ist sehr, habe ich damals sehr subtil und es wird sehr exakt erklärt. Ist sehr wissenschaftlich, sehr logisch, sehr exakt. So, bisher, das war jetzt alles in Blau, die Bhavangas, das heißt ein sehr passives Bewusstsein, sehr ruhig, dieses, manchmal wird es auch als Unterbewusstsein bezeichnet, das stille Lebenskontinuum. Jetzt kommen wir in den roten Bereich, da tut sich was. Nämlich jetzt erst arbeitet der Geist mit dem Objekt, was eigentlich schon vorher entstanden ist. Das sichtbare Objekt, der Apfel zum Beispiel, der vom Baum gefallen ist, ist schon runtergefallen. Aber wir können noch gar nicht aktiv mit ihm umgehen. Es beginnt erst hier bei P. Das heißt, da unten steht es Panchadvara Vachana auf Pali. Das an den fünf Sinnestoren aufmerkende Bewusstsein. Ganz kompliziert, was ist das? Wir wenden uns dem Sinnestor zu. Wir erkennen, das ist kein bewusster Akt, sondern ganz automatisch, wir erkennen, dass jetzt ein sichtbares Objekt sozusagen da ist, dass wir die Augen aufmachen müssen oder da hinschauen sollen, uns darauf konzentrieren. Und nicht, dass da ein Ton ist, dass wir unsere Ohren aufsperren sollen. Also wir merken auf, wir wenden uns mit unserer Aufmerksamkeit dem entsprechenden Sinnestor zu, das für das Objekt geeignet ist. Oder wir sagen auch oft Türöffner, ich habe es hier unten in Anführungszeichen geschrieben, das ist ein bisschen einfacher noch zu verstehen, die Tür, wie beim Besucher, der kommt, damit wir ihn sehen können, wird einfach aufgemacht. Es ist ein funktionales Bewusstsein, weder karmisch heilsam noch unheilsam, aber auch kein Resultat von Karma. Erst dann, wenn die Tür geöffnet ist, kann, wie in diesem Fall, Sehbewusstsein stattfinden, Chakovinyana. Das würde jetzt weiter unten stehen, ist aber, glaube ich, nicht so wichtig. Lass mal lieber dieses Bild. Also Sehbewusstsein, was stattfindet durch Kontakt von Objekt und unserem Sinnesorgan Auge und noch einigen anderen Bedingungen natürlich. Hier wird gesehen, aber es ist eine ganz einfache, subtile Art von Bewusstsein hier noch. Mit neutralem Gefühl, es ist ein karmisches Resultat, ein Vipaka-Bewusstsein und unsere Reaktion darauf, ob wir das Gesehene mögen oder nicht, die kommt erst später, hier noch nicht. Wir müssen nämlich erst das, was das Auge gesehen hat, hier im Sehbewusstsein, müssen wir empfangen, so wie wir den Besucher empfangen oder den Apfel ergreifen. Die Daten müssen sozusagen erst empfangen, weitergegeben werden, die sichtbaren Daten in dem Fall. Das ist Sampatichana auf Pali. Das nächste wäre Santirana. Das ist das prüfende Bewusstsein, das jetzt diese aufgenommenen Daten überprüft, untersucht, wie sie denn zu verstehen sind. Der Apfel, ist er wurmig, ist er okay? Und das ist wieder die beiden sind Vipaka-Bewusstseinsarten, auch sehr subtil. Wir haben dort in diesem Bereich überhaupt keine Einflussmöglichkeiten. Das ist ein Automatismus im Prozess. Und auch das nächste noch, Otapana, das ist das entscheidende Bewusstsein, das jetzt die Entscheidung trifft, ohne jetzt wirklich zu überlegen, das geht alles sehr, sehr schnell. Was ist denn das Gesehene? Und wie reagiere ich drauf? In unserem Fall, wo das alles langsam abläuft, mit dem Apfel, jetzt wird entschieden, aha, das ist ein guter Apfel, essbar, nichts Schlechtes dran. Oder der Besucher wird entschieden, ist uns der Besucher willkommen oder nicht. Und jetzt wichtig, diese nächsten sieben Chittas, diese nächsten sieben Arten von Bewusstsein, hier alle mit J, das heißt nämlich Chavana auf Pali und lässt sich jetzt ganz schwer übersetzen. Manchmal wird versucht, dynamisches Bewusstsein oder Impulsivbewusstsein. Hier reagieren wir nämlich auf das, in dem Fall das Gesehene, mit karmischer Wirkung. Es ist aber noch sehr impulsiv, sehr schnell, sehr plötzlich, noch unüberlegt eigentlich. Fast muss man sagen, automatisch, dass wir nämlich auf ein schönes, sichtbares Objekt ja, wie denn reagieren. Entweder unheilsam, mit Gier, schön will ich haben. Oder auf ein Schönes können wir natürlich auch heilsam reagieren, indem wir einfach uns freuen, indem es Mitfreude in uns weckt oder Dankbarkeit, heilsame Qualitäten. Oder wenn es ein unschönes, hässliches Objekt ist, dann werden wir impulsiv, ganz spontan eigentlich reagieren. Wenn unser Geist nicht sehr trainiert ist, werden wir auf ein hässliches Objekt mit Ablehnung, mit Aversion reagieren. Oder Hass oder Angst, alle Varianten sind möglich. Und das hier in diesem Chavanas ist jetzt wirklich karmische Aktivität. Hier handeln wir karmisch, heilsam oder unheilsam. Hier ist es auch, wo wir mit Weisheit reagieren können, mit Mitgefühl. In diesem Bereich findet Kontemplation und Meditation statt. Meditation ist natürlich auch heilsames Karma machen. Und es finden in diesen Sinnestor-Prozessen immer sieben Chavanas, sieben Chavana-Bewusstseine statt. Das sind immer dieselben. Die Intensität steigt aber an, die Intensität. Das erste ist noch relativ schwach und dann durch die Wiederholungsbedingungen, was wir wiederholen, wir wissen das auch, wenn wir was lernen wollen oder auswendig lernen, immer wiederholen, dann irgendwann sitzt es oder wirkt es, wird stark. Und so ist es auch beim Bewusstsein. Wenn sich Bewusstsein wiederholt, dann wird es verstärkt. Und die letzten beiden, T, das heißt Tadaramana, das wird meistens mit Registration übersetzt. Ist nicht die beste Übersetzung, meinen wir. Das ist eigentlich nur eine Art Nachklang oder Nachgeschmack des Objektes. Das sind wieder subtile Arten von Bewusstsein, wie Parker-Bewusstseinsarten, die aber noch kurz mit dem alten Objekt arbeiten. Also so eine Art Nachgeschmack im Mund oder Nachklang, Nachhall, wenn es ein Ton ist, in diesem Sinne. Und die finden auch nur statt, wenn das Objekt sehr groß, sehr imposant, sehr eindrucksvoll war. Es wird verglichen mit einem großen Schiff, was in einem Fluss entgegen der Strömung fährt. Da ist es nämlich so, hinter dem, wie sagt man, Bug eines Schiffes, ja, hinter dem Bug eines Schiffes, Hinterteil sozusagen, wird noch eine kleine Wassermenge auch stromaufwärts praktisch mitgesogen, nur eine ganz kleine Menge. Und es ist bloß bei großen Schiffen der Fall, wenn irgendwas Kleines im Wasser schwimmt, wäre das nicht der Fall oder unmerkbar, dann werden auch keine Tadaramachittas hier der Fall, würden nicht auftreten. Und es ist hier alles irgendwie ein bisschen verschoben, die Nummern und die Pünktchen drunter. Wir sollten nämlich hier schon bei Nummer 17 angelangt sein. Ich weiß nicht, bei der Darstellung hat sich das irgendwie verschoben. Bei mir am Computer und der Ausdruck ist es perfekt, aber naja. Bis hierher von, ich markiere es nochmal, von hier bis hier sind es nämlich genau 17 Bewusstseinsarten. 17 Bewusstseinsmomente, die in einem Geistesprozess stattgefunden haben. Und davor und danach steht hier nur Bhavanga B. Das können wir wieder im Tiefschlaf sein oder passiert eben der nächste Prozess üblicherweise. Glaubt aber nicht, dass wir nach einem solchen Prozess schon wirklich verstehen, was wir gesehen haben in diesem Fall. Es geht alles unheimlich schnell. Das heißt ja, ein Chitta, ein Bewusstsein, oder sagen wir es umgekehrt, in einer Sekunde können oder finden Billionen von Bewusstseinsmomenten statt. Und gut, 17 Bewusstseinsmomente ist ein bisschen länger, aber es ist vielleicht immer noch eine Billion oder eine Million in einer Sekunde, ist schlimm genug, ist schnell genug. Eigentlich normalerweise für uns unfassbar schnell. Es kann wirklich nur mit ganz extremen Geistestraining, dass der Geist ganz klar, ganz scharf, ganz schnell wird, dass sowas gesehen werden kann. Das heißt, einzelne Bewusstseinsarten und dann vielleicht auch noch die unterschiedlichen Geistesfaktoren, Chetasikas zu erkennen, das hat eben als erstes der Buddha geschafft und sein Hauptschüler, der ehrwürdige Sariputta. Der war der zweithöchste, was die Weisheit betrifft, der konnte das auch. Während alle anderen Mönche hatten da eher Schwierigkeiten, haben nur Teile davon gesehen oder einen Prozess, aber nicht diese Einzelheiten. In der Praxis, damit wir wirklich verstehen oder benennen können, was wir gesehen haben, sind noch mehrere Prozesse nötig. Und zwar das nächste sind Geist-Tor-Prozesse. Die suche ich jetzt hier mal. Da kommt er. Geist-Tor-Prozess, der ist etwas kürzer, besteht aus 12 Bewusstseinsmomenten nur. Ich markiere sie mal wieder. Hier bis hierhin. Am Geist-Tor, das bedeutet, Geist-Tor ist kein materielles Ding sozusagen, Tor wie Auge, Ohr und so weiter, sondern das Geist-Tor ist Bhavanga wieder, ist dieser subtile Lebensstrom. Auf dieser Grundlage von subtilen Lebensstrom entsteht der Geist-Tor-Prozess. Das heißt, das Geist-Tor oder eben Bhavanga vibriert als erstes wieder, wenn ein Gedanke, eine Erinnerung, irgendwas auftaucht, hält dann an. Bhavanga, wie haben wir es genannt? Anhalten, genau haben wir es genannt. Und dann als nächstes kommt hier M, das heißt, hier unten steht es irgendwo, Manodvara Vachana. Das ist ein am Geist-Tor aufmerkendes Bewusstsein oder der Geist-Tor-Öffner. Kann man sich ja trotz allem vorstellen, dass das Geist-Tor geöffnet wird, damit der Gedanke oder die Erinnerung an das Gesehene in diesem Fall eintreten kann. Danach geht es hier gleich weiter, ist nicht so komplex wie beim Sinnestor-Prozess, sondern wir reagieren sofort. Reagieren bedeutet diese Chavana-Chittas, wieder 7 Stück. Wir reagieren auf das Geistige auf diese Idee, Gedanke, Erinnerung an Gesehenes, Gehörtes, Gerochenes, Geschmecktes, Gespürtes, reagieren wir hier entweder heilsam oder unheilsam wieder. Und danach wieder zwei Tadharamachittas, zweimal der Nachklang. Auch an Geistiges können wir einen Nachklang haben, wenn eigentlich der Gedanke oder die Erinnerung schon weg ist. Ist möglich. Und dann wieder der passive Geist Bhavanga. Also zuerst im Fall des Sehens dieser Augentorprozess, dann ein solcher Geistprozess. In dem ersten erinnern wir uns einfach an das Gesehene. Das sichtbare Objekt selbst, was wir gesehen haben, ist schon verschwunden. Ich habe vorher gesagt, Rupa, Materie, hat eine Lebensspanne von 17 Bewusstseinsmomenten, ist also hier schon vorbei. Fällt uns manchmal ein bisschen schwer, weil wir immer beim Sehen denken, sichtbares Objekt, irgendwas Handfestes, das Mikrofon oder so, das bleibt doch, das kann ich immer wieder anschauen und nachdenken und Augen zumachen und auf, sonst ist es immer noch da. Das ist aber nicht das Rupa, was wir im Abhidhamma meinen. Mikrofon wäre nämlich noch ein Konzept und Konzepte können bleiben, können dauerhaft sein, während Rupa selber nicht. Wir können das im Normalfall kaum unterscheiden, auch erst in tiefer Meditation, Vipassana-Meditation, dass wir vielleicht so weit kommen, dass wir durch diese Konzepterscheinung hindurchschauen und Rupa wirklich sehen oder erleben. Und das wäre dann, dass wir Rupa entstehen und vergehen sehen, auch sehr kurzlebig, und zwar in Form von Gruppen. Rupa taucht nicht alleine auf, es kann nicht zum Beispiel nur das Erdelement vorhanden sein. Es ist immer in Gruppen von mindestens 8 materiellen Qualitäten. Und die kann man, wenn der Geist trainiert ist, scharf ist, kann man sehen, in Anführungszeichen, erleben, erfahren. Es fühlt sich oft an oder sieht sich an wie ein Vibrieren erstmal, dass ein fester Gegenstand, den wir vorher angeschaut haben, plötzlich beginnt sich ein bisschen aufzulösen, verschwimmt, flattert, vibriert. Und wenn wir dann noch weitermachen, noch schärfer unser Geist ist, dann können wir diese Gruppen, Rupa Kalapa nennen wir das, Gruppen von materiellen Qualitäten, können sehen, wie die entstehen und vergehen, immer wieder. Und meistens entstehen halt wieder ähnliche, fast dieselben, und deswegen schaut es für uns, wenn wir nicht genau hinschauen, als was Permanentes, Handfestes sozusagen aus. Was es aber nicht ist. Genau wie der Geist es nicht ist, da haben wir auch immer oder oft die Vorstellung, aha, unser Geist, der beobachtet ja, oder unser Bewusstsein beobachtet, erlebt, erfährt, fühlt. Da spielt sich so alles ab. Der Beobachter. Ich. Aha, haben wir unser Ich endlich gefunden. Und auch da ist es wichtig, und das passiert im Wesentlichen in der Betrachtung des Bewusstseins, in Cittanupassana, dass wir sehen, dass auch Bewusstsein entsteht und vergeht. Es ist nicht immer dasselbe Bewusstsein, was beobachtet. Es ist nicht, das hat mal eine Freundin von mir gesagt, sie hat eigentlich lange gedacht, der Geist, Bewusstsein wäre wie eine weiße Leinwand, auf der sich alles abspielt. Könnte man sich ja auch vorstellen, und mal wird dieses Bild oder dieser Film projiziert, mal jenes, aber die Leinwand ist fest, ist stabil. Und das ist eben auch nicht der Fall. Und erst wenn wir das erkennen in der Meditation über Bewusstsein, in Cittanupassana, dann können wir auch aufhören, uns mit Bewusstsein zu identifizieren. Zu sagen, ich bin Bewusstsein, mein Bewusstsein, der feste Beobachter, die Vorstellung, die wir meistens haben. Wir waren immer noch bei den Prozessen. Also beim Sehen nochmal, um darauf zurückzukommen. Das erste ist wirklich der Sehprozess, dann der erste Geistesprozess, in dem wir uns erinnern, was wir gerade gesehen haben, obwohl das sichtbare Objekt Rupa schon vergangen ist. Wir können auch dabei die Augen zu haben, sozusagen, wir erinnern uns. Dann kommt nochmal so ein Geistesprozess, ein zweiter, in dem bekommen wir oder verstehen wir meistens den Namen, und im dritten Geistesprozess, der noch folgt, verstehen wir erst, was wir gesehen haben, wenn wir schnell sind. Wir können aber auch langsam sein, wir brauchen viele solcher geistigen Prozesse, um wirklich das zu erarbeiten, zu erkennen, was wir gesehen haben. Und wenn wir eine Sache noch nie gesehen haben, kann das sehr lang dauern, weil wir immer meinen und vergleichen mit irgendeinen anderen Erinnerungen und kriegen es nicht auf die Reihe, was ist denn das, was ich gesehen habe. Wir finden keinen Namen, wir verstehen es nicht. Und tausende solcher Prozesse können ablaufen. Die Reaktion in den Chavanas hier, das ist die Schlüsselstelle eigentlich, wo wir aktiv werden. Alle anderen Bewusstseinsmomente laufen sehr automatisch ab, da haben wir wenig Einflussmöglichkeit oder eigentlich gar keine Einflussmöglichkeit. Es sind karmische Resultate und nur funktionale Bewusstseinsarten können wir, wenn es hochkommt, höchstens beobachten, uns dessen bewusst sein. Aber reagieren tun wir in diesen aktiven Chavana-Chittas. Am Anfang läuft es sehr automatisch ab. Wenn sich aber die Prozesse, die Geist-Tor-Prozesse wiederholen mehrfach, dann kommen wir allmählich zu dem Zeitpunkt, zu der Möglichkeit, wirklich uns zu entscheiden, wie reagiere ich nun. Auch wenn es was Unangenehmes Objekt war, ein hässliches Objekt, dann können wir uns bewusst entscheiden, nein, ich reagiere trotzdem nicht mit Aversion, das geht mich ja nichts an zum Beispiel, oder was immer unsere Denkweise ist. Während spontan, wenn der Geist nicht sehr trainiert ist, würden wir immer erstmal mit Ablehnung, mit Aversion reagieren. Die ist aber noch sehr subtil, sehr schwach und deswegen auch karmisch nicht stark wirksam, mehr schlimm. Während danach, wenn mehrere solche Geist-Tor-Prozesse abgelaufen sind, wird diese Aversion sehr stark und karmisch wirksam dann. Deswegen aufpassen, deswegen versuchen wir auch unseren Geist zu trainieren, dass wir nicht auf hässliche, unerwünschte Objekte mit Aversion reagieren, mit Ärger, mit Angst, sondern mit Weisheit im besten Fall. Auch nicht mit Anhaftung oder sonst was Unheilsamen, sondern mit einem heilsamen Geist. Genau das ist, was wir in der Vipassana-Meditation machen. Wenn wir nämlich zum Beispiel ein unheilsames Bewusstsein in uns entdecken, einen unheilsamen Geisteszustand wie Ärger oder Angst, ist das vom Pali ja dasselbe. Dieselbe Qualität, nämlich Dosa, sie kann sich verschieden zeigen. Nehmen wir mal Angst an, kennt jeder. Wenn wir Angst in uns entdecken, ist das meistens nicht erfreulich und meistens steigern wir uns dann noch rein. Dann kommt sowas, bevor die Angst eigentlich da ist, haben wir schon Angst vor der Angst. Wir fürchten, die Angst könnte kommen. Oder ärgern uns über die Angst, wir wollen doch so mutig, so selbstbewusst auftreten. Wir können aber diese Angst, die einmal primär irgendwie entstanden ist, werden wir gleich noch besprechen, wie die entsteht oder entstehen kann, aber wenn sie nun mal da ist, sollten wir sie akzeptieren, nicht verurteilen, nicht die Angst verurteilen, nicht uns selber, weil wir gerade Angst haben, sondern akzeptieren, nur feststellen, aha, Angst ist da. Wir brauchen auch nicht sagen, meine Angst, ich habe Angst, nicht damit identifizieren, es ist nicht meine Angst, sie gehört mir nicht, ich habe sie nicht gerufen. Wird wohl kaum jemand tun. Sie ist einfach irgendwie gekommen, jetzt kommt es darauf an, wie gehe ich damit um. In der Vipassana-Meditation wird gelehrt, das reine Beobachten. Das heißt, wir nehmen uns die Angst als Objekt einfach. Wir schauen uns die Angst an. Ganz neutral, wie ein neutraler Beobachter. Wo ist denn die Angst? Wie schaut sie aus? Wo äußert sie sich? Wo im Körper manifestiert sie sich, wenn überhaupt im Körper? Wie fühlt sie sich an? Angenehm, unangenehm, neutral? Und versuchen, die Angst kennenzulernen, die Eigenart von Angst kennenzulernen. Und dabei werden wir nur durch dieses Beobachten sehen, dass Angst nichts Beständiges ist. Sie verändert sich. Sie ist gekommen, ungerufen natürlich. Sie verändert sich nach bestimmten Bedingungen und Gesetzmäßigkeiten und sie vergeht auch wieder. Niemand wird ständig ängstlich sein. Und wenn wir ohne zu bewerten unsere Geisteszustände und Emotionen, wie Angst in diesem Fall, einfach nur anschauen, beobachten, dann haben wir auch ein bisschen Distanz dazu. Es ist nicht mehr unsere Angst und die schlimme Angst, die wir nicht haben wollen, sondern es wird eher interessant, es wird ja fast wissenschaftlich manchmal, wenn wir Angst untersuchen. Wir brauchen es nicht durch die Angst hinreißen lassen. Und durch dieses Untersuchen, Hinschauen, werden wir plötzlich erleben, die ist ja gar nicht mehr da, die Angst. Was untersuche ich denn eigentlich? Ist doch schon Vergangenheit. Ist ja gar nicht mehr da. Und das ist das Wunderbare, weil auch immer nur eine Art von Bewusstsein in einem Moment sein kann. Es können nicht mehrere Geisteszustände oder Bewusstseinsarten im selben Moment sein. Und wenn wir Angst oder irgendwas Unheilsames, Negatives in uns entdecken, sobald wir es entdeckt haben, sind wir schon wieder auf der heilsamen Seite. Kein Grund zur Aufregung. Wenn wir natürlich dran haften und uns reinsteigern, dann kommt wieder was Unheilsames. Aber wenn wir es so stehen lassen, wie es ist, und nur erkennen und akzeptieren, aha, ich habe gerade Angst gehabt, weil es ist ja schon Vergangenheit, oder ich war gerade gierig, ich war gerade verblendet, okay, wunderbar, jetzt bin ich aufgewacht, jetzt weiß ich es. In dem Moment, wo ich es weiß, ist es heilsame Aktivität, heilsames Karma. Egal, was der Anlass dazu war, was das Objekt war. Völlig egal. Und das ist, was der Buddha auch im Satipatthana Sutta lehrt, in Dhammanupassana zum Beispiel, dass wir auf einzelne Geistesfaktoren, Geisteszustände, Emotionen, dass wir uns die anschauen, dass wir uns die bewusst machen. Wir können damit arbeiten. Wir müssen nicht erst warten, bis der Geist frei ist von Verblendung oder von Aversion, von Gier und so weiter, um dann sehen und erkennen zu können, das passiert gleichzeitig. Oder auch in Cittanupassana, wenn wir das ganze Bewusstsein, die ganze geistige Einheit beobachten, können wir uns zum Objekt in der Meditation nehmen, naja, wie immer das Bewusstsein eben gerade ist, das sollten wir erkennen. Und da ist es eben auch mal konzentriert, mal nicht, mal mehr mit Aversion, mit Ablehnung gefärbt, mal mit Gier gefärbt, mal heilsam, mit Mitgefühl, mit Freude, Achtsamkeit, Vertrauen, positive Qualitäten, mal nicht. Das können wir selber feststellen. Wenn wir was Negatives feststellen, nicht verurteilen, nicht bewerten, nicht reinsteigern, aber auch wenn wir was Angenehmes, Positives in uns entdecken, kommt ja zum Glück auch manchmal vor, dann auch nicht anhaften, wäre schon wieder unheilsam, und nicht stolz sein drauf, ah, ich mit meinem Mitgefühl oder was auch immer. Stolz, eingebildet sein ist auch unheilsam, sondern nur neutral sehen, erkennen, aha, Mitgefühl ist gerade da, Liebe ist gerade da, Vertrauen ist gerade da, Achtsamkeit, was immer wir finden. Und es gibt auch gar keinen Grund, so stolz drauf zu sein, denn diese Qualitäten entstehen und vergehen ja. Wir können sie sowieso nicht halten. Keiner hat es noch geschafft, immer diese Qualität bei sich zu behalten, immer voller Mitgefühl zu sein, immer weise zu sein, immer achtsam. Das geht nicht. Das geht nicht mal für einen Buddha, der natürlich keine unheilsamen Geisteszustände mehr hat, aber auch er ist ein normaler Mensch, muss schlafen und dann ist er normalerweise nicht weise und nicht mitfühlen. Er schläft halt ganz normal oder muss essen und auf die Toilette gehen. Und ja, und in diesen Prozessen finden ja auch andere Bewusstseinsarten statt und die sind nicht alle mit diesen positiven Qualitäten verbunden. Und in Vedananupassana, auch im Satipatthana Sutta, wird die Betrachtung der Gefühle gelehrt, die Gefühle als Grundlage der Achtsamkeit. Gefühl ist ein Cetasika, ein Geistesfaktor bei uns, und zwar ein universeller, wie wir gestern kurz erwähnt haben, der also mit jeder Art Bewusstsein vorkommt, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Manchmal sind subtile Gefühle oder auch neutrale Gefühle sind sehr schwer erkennbar. Gefühl bezeichnen wir nämlich im Buddhismus nicht das, was wir oft sagen, ich fühle mich glücklich, ich fühle mich traurig, ich fühle mich ängstlich oder sowas. Das wären eigentlich schon Emotionen, die in der Reaktion auf irgendwas folgen. Und Gefühl sitzt eigentlich davor, ist davor. Wir reagieren auf Gefühle, weil jedes Lebewesen angenehme Gefühle haben will. Geistig und körperlich angenehme Gefühle jagen wir ihnen ja ständig nach mit allen möglichen Mitteln und sind deswegen gierig nach angenehmen Gefühlen. Wenn wir ein angenehmes Gefühl haben, dann ist die Anhaftung da, wir wollen es halten. Und da wir es nicht halten können, weil Gefühle und der Geist seinen eigenen Gesetzmäßigkeiten folgt, kommt irgendwann der Frust, weil wir es nicht halten können, weil die angenehmen Gefühle vergehen. Nur wenn wir das erkennen, dass wir sie nicht halten können, nicht letztlich kontrollieren können bis ins letzte Detail, dann werden wir loslassen können und jagen ihnen nicht mehr nach. Dann lassen wir es sein, wie es einfach ist, was immer kommt, akzeptieren wir, lehnen nichts ab, ärgern uns über nichts mehr, sind auf nichts mehr gierig. Jetzt wollte ich noch ein bisschen was sagen zu dem Entstehen, zum Beispiel von einem Cetasika wie Angst, was wir vorher hatten. Ich habe euch ein bisschen erzählt, wie kann man mit Angst umgehen. Es ist auch so, sollte ich vielleicht auch noch sagen, Angst oder Ärger, egal was man nimmt. Wenn wir achtsam sind, also Angst beobachten sozusagen, als Objekt uns nehmen, dann werden wir die, wenn die wiederholt auftritt, immer früher schon entdecken, kennenlernen. Nicht erst, wenn sie ganz groß und übermächtig geworden ist und wir dieser Angst gar nicht mehr gewachsen sind sozusagen oder dem Ärger und dann eben uns ausreagieren müssen und vielleicht was tun, was uns später leid tut. Nein, wir entdecken diese Angst oder diesen Ärger immer früher, wenn er noch sehr subtil ist. Wenn unser Geist entsprechend geschärft ist durch Meditation, durch Geistestraining. Und irgendwann kommt man auch zu dem Stadium, dass man eigentlich schon Anzeichen merkt, bevor der Ärger oder die Angst auftaucht. Da gibt es schon subtile Anzeichen, Und dann können wir vorher schon sozusagen loslassen und Angst oder Ärger entsteht gar nicht mehr. Schaffen wir natürlich meistens nicht, wenn wir ehrlich sind, ganz klar. Wie entsteht jetzt nun Angst? Warum kommt es überhaupt dazu? Eine wichtige Sache ist natürlich das Objekt, irgendetwas, was uns Angst einflößt, was erschreckend ist, groß, übermächtig, hässlich, irgendwie, dass wir mit Aversion, mit Angst zum Beispiel reagieren. Aber das Objekt ist nicht das Einzige, weil ja, der Buddha hat genauso, was weiß ich, die wilden Tiger angetroffen, hat aber sicher keine Angst dabei gehabt, wie es uns passieren würde. Oder er hat sein Vetter Devadatta angetroffen und immer wieder getroffen, der ihn ja eigentlich umbringen wollte, der sehr böse zu ihm war, aber der Buddha hat sicher keine Angst gehabt. Also Objekt alleine kann es nicht sein, der Devadatta eben. Was spielt noch alles eine Rolle? Es spielt eine Rolle, eine Bedingung, was für ein Geisteszustand, was für eine Art von Bewusstsein davor war. Wenn wir nämlich sehr gelassen, sehr weise, sehr vielleicht auch freudig waren, aber sehr positiv gestimmt, sehr stark, sehr in uns balanciert und ruhend, dann kann uns so leicht ein Objekt auch nicht aus der Fassung bringen und Angst einflößen. Es ist nicht möglich, von einem Bewusstseinsmoment zum anderen, von einem Extrem zum anderen zu springen. Vorher Vertrauen und ja, in uns ruhend oder Freude und dann plötzlich Angst, ist nicht möglich. Da müsste, wenn dann was dazwischen liegen, einiges, bis Angst entsteht. Wenn wir aber vorher schon irgendwie unruhig oder beunruhigt sind, durch irgendwas aus der Fassung gebracht, labil, dann ist es leichter möglich, dass wir auf dasselbe Objekt mit Angst reagieren. Was natürlich auch eine Rolle spielt, ist aber fast trivial, ist die Sinnesgrundlage. Nämlich wie beim Sehen, wenn jetzt der wilde Tiger kommt, wenn jemand schlechte Augen hat, dann hat er auch keine Angst, weil er gar nicht sieht, was da auf ihn zukommt oder meint, das ist eine nette Miezekatze und lockt sie an. Keine Angst, Freude. Also auch die Sinnesgrundlage spielt mit eine Rolle. Was noch eine Rolle spielt, ist in demselben, noch vorher müssen wir gehen, ein Geistes Moment vorher, unsere Aufmerksamkeit. Wie groß ist unsere Aufmerksamkeit? Passen wir wirklich auf? Und Aufmerksamkeit ist vom Abhidhamma her ein universeller Chetasika wieder, mehr oder weniger kultiviert oder in der Intensität. Und wir können weise Aufmerksamkeit haben und unweise. Nämlich wenn wir ein Objekt zum Beispiel sehen, diesen Tiger oder der Buddha, den Devadatta oder sowas, können wir weise Aufmerksamkeit vorher haben oder unweise. Es hängt auch, oder kann man ein bisschen trainieren mit Nachdenken, indem wir weise reflektieren. Wenn wir das wiederholt tun, wird es dann auch automatisch natürlich für uns, dass wir weise überlegen, ja, was kann der uns letztlich anhaben, zum Beispiel. Devadatta, der Buddha wusste natürlich, der Buddha ist unverwundbar, hat er Glück gehabt. Wenn wir unserem Feind begegnen, wissen wir das nicht. Können wir ausmachen oder anlassen? Okay. Also wenn wir unserem Todfeind sozusagen begegnen, wir sind natürlich verwundbar, wir haben vielleicht Todesängste, aber wir könnten weise reflektieren, diese weise Aufmerksamkeit haben. Ja, was kann er eigentlich? Welches Ich soll er denn töten, wenn es keins gibt? Die Bewusstseinsprozesse gehen weiter, auch wenn er mich hier und jetzt tötet. Es geht weiter, mein Karma wird sich weiter auswirken, ein neues Leben produzieren, gar nicht so schlimm. Wer weise Aufmerksamkeit, unweise Aufmerksamkeit wäre natürlich das Gegenteil, wenn man das Schlimmste befürchtet und die falschen Ansichten hat, was alles passieren kann und wie schlimm doch der andere oder das Objekt ist. Dann in dem selben Moment, Geistesmoment, wenn Angst zum Beispiel da ist, diese Emotion Angst, dann wird die auch noch beeinflusst. Man kann nicht sehr direkt sagen, bedingt. Das ist auch so ein Trugschluss von uns Westlern meistens, dass wir meinen, Ursache und Wirkung oder Bedingungen und Wirkungen, dass das immer nacheinander sein müsste. Zuerst die Ursache oder die Bedingung und danach, später oder gleich danach die Auswirkung. Im Buddhismus ist das nicht immer so. Es gibt natürlich die Bedingungen, die nacheinander wirken oder produziert, etwas nacheinander produziert wird, aber es gibt auch eine ganze Menge Bedingungen, die gleichzeitig wirken. Und das wird im Patthana besprochen, das sind die Bedingungszusammenhänge, das letzte der Abhidhamma-Bücher, wo eigentlich all das, was man vorher so exakt, so minutiös analysiert hat, alle geistigen und materiellen Phänomene, die werden wieder in Zusammenhang gebracht und wie sie sich gegenseitig bedingen. Das ist ein ganz, ganz komplexes System, so ein richtiges mehrdimensionales Netzwerk, kann man vielleicht sagen, an Bedingungen und Auswirkungen. Es ist nämlich nie so im Abhidhamma, dass eine Ursache eine Wirkung erzeugt, sondern es sind immer viele Ursachen oder Bedingungen, die auch wieder viele Wirkungen erzeugen. Und oft schauen wir halt uns nur einen Aspekt, eine Sache an. Nochmal zurück zur Angst. Es spielt auch eine Rolle, wie unsere sonstigen Geistesfaktoren gelagert sind. Ob wir Energie haben, ob Anstrengung da ist, ob ja, gleichzeitig mit Angst ist zum Beispiel nie Achtsamkeit da. Achtsamkeit ist ein heilsamer, schöner Geistesfaktor, der nie gleichzeitig mit etwas Unheilsamen auftreten kann. Aber was kann noch alles da sein? Konzentration, wie konzentriert wir sind. Oder einspitzig in diesem Fall. Was gibt es denn noch alles? Muss ich mal spicken, dass mir was einfällt. Angst, ja, wie stark die Verblendung ist. Verblendung ist immer auch da, wenn Angst da ist, kann aber unterschiedlich sein. Und je mehr unsere Verblendung, unsere Ignoranz da ist, desto stärker wird auch die Angst werden. Wie unsere Wahrnehmung Sanya ist, und die kann sehr tricksy sein, sagen wir mal, Wahrnehmung kann uns austricksen. Wir können vor etwas Angst haben, was eigentlich gar keine Grundlage von Angst ist. Wir können uns nämlich täuschen, unsere Wahrnehmung kann uns täuschen, uns irgendwas anders vortäuschen, dass unser Feind zur Tür reinkommt, dabei ist es jemand Fremden, den wir gar nicht kennen, die bloß sich ähnlich sehen oder so. Unsere Wahrnehmung ist also nicht immer korrekt. Also es gibt einfach verschiedene Geistesfaktoren, die auch wieder diese Angst beeinflussen oder schlimmer machen, erzeugen, bedingen können. Angst ist bedingt und leider können wir nicht alle Bedingungen immer kontrollieren, aber auf einige haben wir Einfluss und können unter Umständen da was abstellen, da was dran drehen. Aber vor allen Dingen, wenn Angst schon aufgetreten ist oder irgendeine andere Emotion, können wir sie als Objekt nehmen, betrachten, damit arbeiten, um sie letztendlich aufzulösen. Ja, wir wollten die letzte halbe Stunde Möglichkeit zu Fragen geben. Was immer noch aufgetaucht ist, unklar ist oder was ihr wissen wollt, wenn ich es denn beantworten kann, müssen wir erst mal schauen.
Bevor wir mit den Fragen beginnen, wir werden ein paar Minuten, um zu reflektieren.
ich wollte noch die Möglichkeit anbieten, wer sich dafür interessiert. Ich habe, ja so ähnlich natürlich nicht wörtlich, was ich gestern und heute gemacht habe, was ausgearbeitet. Das könnte ich, wer Interesse hat, zumailen, dass ihr das nachlest, nochmal, dass ihr was in der Hand habt. Wer das möchte, ich weiß nicht, haben wir eine Liste vorbereitet oder nicht, oder? Oder morgen, oder wer möchte, kann mir einfach auf dem leeren Blatt, genau, ist völlig egal, die E-Mail-Adresse geben, dann würde ich das zumailen, wer immer sich dafür interessiert. Vielleicht auch noch vermerken, wer nur das will, dem schicke ich einmalig das und lösche sozusagen die E-Mail-Adresse, also keine Angst haben, dass jetzt da Spam kommt und sonst was. Aber wer vielleicht noch weitere Informationen will, wann jetzt mehr über Abhidhamma gelehrt wird, und das muss nicht durch mich sein, da gibt es viel bessere Leute, zum Beispiel mein Lehrer, der jetzt bald nach Deutschland kommt, nach Europa. Wer solche Informationen will, wann Veranstaltungen über Abhidhamma stattfinden, der könnte das vielleicht noch irgendwie drauf vermerken. Den würde ich dann in so einen anderen Verteiler aufnehmen, dass er einfach informiert wird. Ja? Aber das ist natürlich völlig euch selbst überlassen. Und mein Lehrer, Serdo Unandamala aus Burma, kommt eigentlich schon, glaube ich, das fünfte Mal müsste es jetzt sein, nach Deutschland, nach Europa, kommt ja, ziemlich genau in einem Monat an und wird als erstes in Deutschland einen Kurs geben, eine Woche im Waldhaus am Laacher See. Bisschen Reklame für ein anderes Zentrum. Wer da Interesse, Lust hat, und da geht es eigentlich genau vom Thema her, um das, was wir jetzt zum Schluss gemacht haben, um die Geistesprozesse, die verschiedenen, wie unser Geist arbeitet, aber auch, wofür ich heute eigentlich keine Zeit hatte, Tod und Wiedergeburt und Karma, wie eben diese Geistesprozesse auch über den Tod hinauslaufen, wie Wiedergeburt bedingt wird, wird dort erklärt. Wer sich dafür interessiert, ich habe ein paar Flyer dabei. Und ja, dann gibt es natürlich auch Kurse sonst noch, in Holland vor allem, das ist aber ein fortgeschrittener Kurs, und in Burma selbst, was natürlich immer eine schöne, inspirierende Umgebung ist. Wer sich das zeitlich und finanziell, muss man sagen, leisten kann, ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Und ich finde es immer sehr tiefgehend in dieser Umgebung. Das hat irgendwie noch was anderes als hier im Westen. Der Kurs im Waldhaus ist auch in den ihrem Programm beschrieben. Wer möchte, kann nachher kommen und sich da was abholen oder mal kurz reinschauen. Ja? Okay. Jetzt aber Fragemöglichkeiten. Das ist eine Frage. Verstehe ich. Das ist auch mehr, wie es in den Sutten erklärt wird. Da gibt es nämlich auch unheilsame Achtsamkeit im Zusammenhang zum Beispiel mit Angst oder sowas. Aber von Abhidhamma-Seite her ist das nicht möglich. Da sind es unterschiedliche getrennte Geistesmomente oder Bewusstseinsarten, die nur sehr schnell aufeinander folgen, sodass es für uns, wenn man, wie wir eben normalerweise untrainiert sind, nicht so scharf im Geist, dass es ausschaut, als ob es in einem Moment wäre. Aber wenn wir aus der Angst sozusagen lernen, achtsam zu sein, ist das ja was Positives, ist das was Gutes, besser aufzupassen und vorsichtig zu sein und so weiter. Aber das wechselt dann sehr schnell mit Angst unheilsam und Achtsamkeit heilsam. Und für uns schaut es eben normalerweise aus, als ob es im selben Augenblick wäre.
Sie haben gestern, als ich diese drei Grundübungen des Leids angesprochen haben, fast in Verblendung, haben Sie auch erwähnt, dass Trauer eine Ausgeburt von Hass wäre. Das hat mich also stutzig gemacht, weil man das im normalen Leben nicht so recht erlebt. Also das erscheint einem eher getrennt. Ne? Mir würde es gut tun, wenn Sie mir noch mal diese Variationen so ein bisschen aufschlüsseln, so wie man es im Alltag so auf eine ganz kleine Art und Weise erlebt, ne? Wie diese Dinge zusammenhängen.
Ja, gerade bei Trauer, wir kennen ja auch Trauerarbeit und sagen, es ist eine sehr wichtige Sache, wenn man zum Beispiel einen Menschen verloren hat durch Tod oder so, dass wir durch die Trauer durch müssen, dass das wichtig ist, dass das auch völlig okay und in Ordnung ist. Da sehen wir nichts Schlechtes oder Unheilsames dran. Aber wenn wir eher vielleicht statt Trauer Traurigkeit sagen, wir sind traurig, das bedeutet, wir lehnen etwas ab, nämlich die Wirklichkeit, zum Beispiel den Verlust von jemand. Wir wollen es nicht wahrhaben, da ist Verblendung mit dabei. Und wir wollen eigentlich am liebsten, wir haben Anhaftung an den Menschen zum Beispiel, wir wollen das ihn halten oder zurückhaben. Und deswegen ist es was Unheilsames mit Anhaftung, also entstanden aus Anhaftung, aus Begehren, aus Verlangen. Und da es nun mal natürlich passiert ist, dass derjenige zum Beispiel gestorben ist, sind wir traurig.
Also nicht hergeben wollen.
Genau.
Und den Verlust eigentlich ablehnen.
Diese Ablehnung schwingt eben mit. Das ist eine Form von Aversion, dass wir eben uns mit dem nicht abfinden wollen, dass es passiert ist.
Und das hassen wir.
Ja. Also nochmal zu Gier, es ist nicht nur die Friedhofsmeditation, sondern alle, ja, oft werden sie als ekelerregende Meditationen bezeichnet, das ist ein bisschen ein Kraftwort und wir wollen ja auch letztendlich keinen Ekel erzeugen, das wäre auch eine Form von Aversion, sondern wir wollen uns eigentlich eher in der Mitte einpendeln zwischen Gier und Ekel, Aversion, nämlich die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Und da gehören auch andere Meditationen dazu, zum Beispiel die Betrachtung des Körpers, 32 Körperbestandteile und solche Dinge. Bei Hasstypen sozusagen, wenn man viel mit Hass, mit Aversion zu tun hat, sind vor allem die Brahma-Viharas sehr geeignet, also Metta-Meditation, liebende Güte, was direkt das Gegenteil von Hass ist. Mitgefühl, weil wer hasst, neigt auch leicht dazu und es zu stark wird, dass wir grausam werden, irgendjemand misshandeln oder vielleicht sogar töten wollen, zurückschlagen wollen, solche Sachen. Also Mitgefühl. Aber auch mit Freude hilft und letztendlich vor allen Dingen Upeka, Gleichmut. Das sind die wichtigsten Methoden, aber man kann auch, weil Hass ist immer auch mit einem unangenehmen Gefühl verbunden, können wir auch versuchen, durch irgendeine Meditationstechnik Freude in uns zu erwecken. Das kann zum Beispiel, kann man auch machen mit Betrachtungen wie über den Buddha, Buddha Nanusati. Nicht, doch ja, Buddha Nanusati, ich kann schon nicht mehr aussprechen. Das sind die Qualitäten, die Eigenschaften eines Buddha, dass man sich bewusst macht. Was hat ein Buddha, so ein erleuchteter, erwachter Mensch für Eigenarten? Wie mag der ausgesehen haben? Was strahlt sozusagen aus ihm raus? Das kann sehr viel Inspiration und Freude erwecken und wir können von dem Hass loskommen durch diese Freude und durch diese Zielgerichtetheit. Bei Verblendung wird eigentlich meistens die Atemmeditation, die Atembetrachtung empfohlen, weil die uns sehr sammelt. Wenn wir verblendet sind, neigen wir auch meistens sehr stark zu einem unruhigen Geist. Das heißt, unser Geist springt von einem Objekt zum anderen. Manchmal ist allerdings auch mit Zweifel verbunden. Wenn mehr Zweifel da ist, dann nützt auch wieder Betrachtung über Buddha, Dhamma und Sangha. Kann helfen, uns wieder zu fokussieren, zu wissen, was wirklich Dhamma ist, die Zweifel aufzulösen. Aber meistens wird die Atemmeditation empfohlen, die auch für alle Typen geeignet ist. Man kann sich schwerer oder leichter damit tun, aber man kann eigentlich nichts falsch machen damit. About what? Also das mit dem Schlafen ist ein bisschen krass ausgedrückt natürlich. Wir schlafen nicht immer wieder oder zwischen jedem Geistesprozess. Aber es treten trotzdem immer kurzzeitig, 1, 2, 3, 4, wie viel auch immer, solche Bhavanga-Chittas auf. Und wenn die natürlich lang am Stück auftreten, über Minuten, Stunden, dann sprechen wir von Schlaf oder vielleicht sogar Bewusstlosigkeit. Aber sie treten eben auch im Geistesprozess oder zwischen den Geistesprozessen immer wieder auf. Das ist so dieser passive Geistesstrom, wenn eben kein gegenwärtiges Objekt da ist, was irgendwie einen Eindruck auf uns macht. Meistens findet irgendwas statt und wenn wir denken, wenn Gedanken da sind, aber es gibt trotzdem kurze Phasen dazwischen, wo kein Gedanke ist, wo wir nichts sehen, kein sichtbares Objekt, nichts hören und so weiter. Und dann ist der Geist sehr ruhig, sehr passiv und das sind diese Bhavanga-Chittas, die dann auftreten. Lebenskontinuum wird es manchmal übersetzt, es ist schwierig, es gibt keine vernünftige Übersetzung dafür leider. Und an diese Bhavanga-Chittas, das sind eigentlich auch die, an die wir nicht über Meditation drankommen. Wir können die nicht genau analysieren, weil die so subtil sind und so passiv. Alle anderen Arten von Bewusstsein können wir als Objekt nehmen und können die feststellen, wann die bei uns stattfinden gerade. Bhavanga nicht. Aber es ist nicht, dass wir da immer wieder so Kurzzeitschlaf dazwischen haben. Aber es ist ein passiver Geisteszustand, wenn kein gegenwärtiges Objekt da wäre, was einen Sinneseindruck bei uns macht, dann wäre unser Leben würde nur aus Bhavanga-Chittas bestehen. Und die sind ein direktes Produkt von Karma, lehrt der Abhidhamma. Sie sind in dem letzten Leben, eigentlich zum Schluss vom Leben, im Sterbeprozess, entscheidet sich, welches Objekt und mit welchem Wiedergeburtsbewusstsein wir geboren werden. Das ist der allererste Bewusstseinsmoment in einem neuen Lebewesen. Und genau dieselbe Art von Bewusstsein begleitet uns als Bhavanga durch das ganze Leben. Bis zum Tod. Es ist nicht dasselbe, es ist ja nicht konstant, nicht permanent, haben wir schon verstanden. Bewusstsein entsteht und vergeht sehr schnell, aber immer dieselbe Art von Bewusstsein entsteht. Ja. Immer wieder, wenn nichts aktiv sonst im Geist stattfindet. Deswegen ist das so eine Art ein tragendes Lebens- oder Geisteskontinuum wie ein Fluss, auf dem sich dann alles Aktive abspielt. Ist es das in etwa?
Kannst du den Unterschied von Samatha und Vipassana? Den Unterschied von Samatha und Vipassana, wenn du sagst, dass Samatha Objekte, die sind nicht wirklich, so wie Vipassana Objekte. Aber wir betrachten den Atem zum Beispiel, um Samatha Meditation zu machen. Und was ist denn unwirklich am Atem?
Also wirklich... Oder unwirklich muss nicht wirklich sein oder nicht wahr, sondern es ist eine andere Ebene der Wirklichkeit oder der Realität. Natürlich atmen wir, ist der Atem da, und trotzdem ist, sagen wir, ist der Atem erstmal ein Konzept. Ein- und ausatmen, was spüren wir wirklich, wenn wir achtsam sind? Das können wir nicht als Atem bezeichnen, sondern wir spüren vielleicht eine Berührung, eine Bewegung vor allen Dingen, es hängt viel mit dem Luft- oder Windelement zusammen, das können wir spüren. Oder vielleicht sogar, wenn wir es an der Nase beobachten, dass die einströmende Luft kühler ist wie die ausströmende. Also Feuerelement sozusagen, wie der Temperatur könnten wir spüren. Es ist nicht der Atem selber, was ist der Atem? Unsere ganz grundlegende Erfahrung sind diese Sachen wie Temperatur, Berührung, Bewegung, die können wir spüren. Und wenn wir auf die achtsam sind, auf Berührung zum Beispiel oder die Temperatur, dann ist es Vipassana. Dann beobachten wir die letztendlichen Realitäten, Wirklichkeiten. Und wenn wir auf den Atem, so wie wir ihn eben normalerweise als wirklich ansehen würden, achtsam sind, dann ist es entweder eine Vorbereitung zu Vipassana, so fangen wir ja normalerweise an, oder wir können dann in die Samatha-Meditation damit gehen. Aber auch der Atem ändert sich natürlich noch, hat unterschiedliche Qualitäten, mal tief und lang, mal rau und schnell und was weiß ich. Und richtig Samatha, damit wir die, was heißt richtig, aber dass wir die Jhanas erlangen können, das ist eigentlich auch erst, wenn wir ein Nimitta bekommen. Und dieses Nimitta, dieses Bild sozusagen, was entsteht, geistiges Bild vom Atem, zum Beispiel wenn wir den Atem beobachten an der Nasenspitze oder im Bereich der Nasenlöcher oder Oberlippe, in diesem kleinen Bereich, ist besonders geeignet für Samatha-Meditation, dann wird nach einer Weile, wenn wir uns da immer an die Stelle konzentrieren, wird dort ein Bild sozusagen für uns entstehen. Es kann lichtähnlich sein oder rauchähnlich, watteähnlich, gibt es verschiedene Varianten, das ist von Typ zu Typ unterschiedlich. Und es ist aber natürlich eingebildet. Niemand anders würde sehen, dass da jetzt plötzlich Licht erscheint beim Nachbarn oder Rauch aus den Nasenlöchern rauskommt, sondern es ist eingebildet, es ist ein Konzept, es ist keine insofern Wirklichkeit. Aber wir können uns darauf konzentrieren. Und je stärker unsere Konzentration wird, desto stabiler wird dieses eingebildete Bild sozusagen. Und wir können damit in die Jhanas kommen. Aber es ist eben keine Realität. Die anderen sehen das nicht. Und wenn wir eben wie die Berührung oder Temperatur oder sowas nehmen würden, dann können wir nicht in die Jhanas kommen, weil das sind letztendliche Realitäten und die verändern sich so schnell, entstehen und vergehen. Da können wir Einsicht entwickeln, Weisheit, die Qualitäten, die am wichtigsten für Vipassana sind, aber eben nicht diese ganz, ganz tiefe Konzentration und Ruhe. Aber da kommen wir morgen, denke ich, auch noch ein bisschen genauer drauf. zu sprechen. Genau der letzte Punkt ist es eigentlich, denn mit diesem subtilen Bewusstsein Bhavanga können wir im Moment in diesem Leben nicht arbeiten, wir können es nicht erkennen, wir können es nicht beeinflussen. Das ist immer derselbe Typ von Bewusstsein mit demselben vergangenen Objekt, was entsteht. Können wir auch nicht beobachten, wir können nur die anderen Arten von Bewusstsein, vor allem in den Chavanas, diese Arten von Bewusstsein beobachten und beeinflussen, uns da trainieren, ändern. Aber indem wir in den Chavana-Arten von Bewusstsein heilsam oder unheilsam reagieren auf irgendein Objekt, schaffen wir Karma. Das ist eine karmische Handlung, eine absichtsvolle Handlung. Ob es jetzt körperliche Handlung ist oder verbal oder geistig, ganz egal, es wirkt karmisch. Und Karma wiederum erzeugt das nächste oder eine Funktion von Karma. Karma hat mehrere Funktionen, aber Karma kann ein neues Leben erzeugen. Und das neue Leben, wie sieht neues Leben aus? Nach dem Abhidhamma ist der erste Punkt sozusagen von einem neuen Lebewesen, besteht schon aus Geist und Materie oder Geist und Körper. Und beides ist von Karma geschaffen. Und das hängt eben an uns, wie praktizieren wir, was tun wir, haben wir viel Heilsames getan. Das ist eben vor allem, wenn wir meditieren natürlich, dass wir uns heilsame Bewusstseinszustände angewöhnen und praktizieren. Dann wird auch höchstwahrscheinlich ein heilsames Karma unsere nächste Wiedergeburt bedingen. Und der unter guten Voraussetzungen, das spielt auch mit eine Rolle. Aber auch dieser allererste Bewusstseinsmoment in einem neuen Lebewesen, diesem Pünktchen von Lebewesen sozusagen, bevor es sich jetzt wirklich entwickelt hat, der ist von Karma bedingt. Und insofern spielt es eine Rolle, wie praktizieren wir, wie handeln wir in diesem Leben, weil das wird Einfluss haben, was wir in Zukunft erfahren oder als was wir geboren werden. Das heißt, als Mensch, dass wir als Mensch wiedergeboren sind, jetzt geboren sind, das ist sehr gut und zurückzuführen auf heilsames Karma. Wir haben also im vergangenen Leben oder vielleicht auch noch weiter zurücklegend Gutes getan, was auch immer, vielleicht auch schon meditiert oder Menschen geholfen in der einen oder anderen Weise. Haben heilsame Bewusstseinszustände dabei gehabt, aktive heilsame in diesen Chavana-Chittas. Und im Todesprozess haben wir uns höchstwahrscheinlich erinnert, jetzt absichtsvoll oder es ist einfach so eine Erinnerung aufgestiegen, an eine dieser heilsamen Taten oder eine Meditation von uns. Und wenn wir in dem Moment sozusagen sterben, dann wird das heilsame Objekt, was zum Schluss aufgetaucht ist, übernommen ins neue Leben und bedingt unser Bhavanga-Chitta im nächsten Leben oder unsere Wiedergeburt als Mensch. Wenn es zum Schluss wäre, dass wir irgendwas Unheilsames uns erinnern, wo wir eben falsch, unrecht gehandelt haben oder getötet haben oder gelogen haben, gestohlen haben und so weiter, dann ist es mit Dosa, mit Hass, mit Aversion verbunden. Und wenn wir in dem Moment sterben würden, führt es zu einer schlechten Wiedergeburt. Wir sagen vielleicht in den Höllenwelten oder als ein minderes Lebewesen. Da Man kann es auch psychologisch sehen, unter ungünstigen Umständen auf jeden Fall, mit viel Leiden verbunden. Also die Praxis hier und jetzt wirkt nicht immer sofort, sondern auch langfristig. Aber manches wirkt auch sofort, sodass wir die Zusammenhänge erkennen können, wenn wir Heilsames tun, dass wir uns auch sofort dabei gut fühlen und angenehme Zustände haben. Es gibt ja auch so eine Form von Instant-Kammer, wo wir sofort Resultate bekommen, aber vieles wirkt sich auch erst langfristig aus. Und das liegt in unserer Hand, was wir jetzt tun. Ja, es ist 21:30, gutes Timing war das. Ich bedanke mich für die Fragen, für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass den einen oder anderen vielleicht ein bisschen angeregt hat oder ihr eine Idee habt, was Abhidhamma ist, dass es was Nützliches ist und dass es vielleicht Sinn machen würde, sich noch genauer damit zu beschäftigen. Mir hat es einfach sehr viel gebracht oder bringt es immer noch, weil es passt einfach perfekt zur Vipassana-Meditation in erster Linie. Erklärt, wie wir überhaupt meditieren sollten in Vipassana, was dort abläuft in unserem Geist, wie wir uns dabei entwickeln, entfalten, und das finde ich einfach unheimlich hilfreich. Und vielleicht geht es einigen anderen auch so, würde mich freuen. Aber wer zu dem Schluss gekommen ist, nein danke, Abhidhamma ist nichts für mich, ist auch in Ordnung. Auf jeden Fall alles Gute und viel Freude mit dem Dhamma und viel Fortschritte, und möget ihr alle früher oder später, möglichst bald, Erleuchtung, Nibbana erlangen.